Ja, was war Jesu Lieblingsthema? Ich hörte mal die Geschichte von einem Prediger, der hatte immer das gleiche Thema. Und die ganze Gemeinde wusste schon, wenn der Bruder wieder auf die Kanzel kam, kam das gleiche Thema. Und sein Thema war immer die Taufe. Immer hatte er das Thema. Und irgendwann wurde es dem Gemeinderat zu viel. Dann haben sie gesagt, wir werden diesem Bruder mal ein Thema vorgeben. Vielleicht wird das dann besser mit dem werden. Und dann haben sie überlegt und dann kam der Gemeindeleiter und gesagt, Bruder, du darfst nächsten Sonntag über den Schöpfungsbericht predigen. 1. Mose 1 ist dein Thema. Und so war er und dann auch die ganze Gemeinde gespannt, als der Bruder die Bibel aufschlug. Und alle wussten, was wird jetzt kommen. Er schlug die Bibel auf und las vor. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Liebe Gemeinde, was braucht es mehr? Geist und Wasser. Und so kann man wieder taufen. Und so schafft er es immer wieder zu seinem Thema zu kommen. Und daran musste ich denken, als ich über dieses Thema mich vorbereitete. Wenn wir Jesus eingeladen hätten in unserer Mitte und uns die Evangelien anschauen, haben wir den Eindruck, Jesus hatte eigentlich immer nur ein Thema. Und war das Thema vom Reich Gottes. Also er hat auf viele Arten und Weisen gezeigt, worum es geht. Und er sagte immer wieder, es geht um das Reich Gottes. Als er nach der Taufe anfing zu predigen, sagt die Heilige Schrift, dass er sagte, tut Buße und glaubt an das Evangelium, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Als die Jünger fragten, was sollen wir beten, sagt er, dein Reich komme. Als die Menschen sich viele Sorgen gemacht haben, sagt er, macht euch keine Sorgen, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Immer wieder war das ein Thema, das ihn bewegt hat. Und die Leute hatten das nicht immer sofort verstanden und Jesus hat so gesagt, ja, dann werde ich euch Geschichten erzählen, Gleichnisse. Und er hat viele Gleichnisse erzählt und die fangen oft an mit den Worten, mit dem Reich Gottes verhält es sich so wie mit einem Samenkorn und so weiter. Also und die Leute haben immer wieder von ihm gehört, auf viele Arten und Weisen, worum es geht, um das Reich Gottes. Und das war nicht nur ein Thema, das er besprochen hat, sondern das er gelebt hat. Also er hat Lahme gehend gemacht, Blinde sehend gemacht, Dämonen ausgetrieben. Und die Leute sollten auch erkennen, das Reich Gottes ist nicht irgendwo, sondern das ist mitten unter euch. Mit mir beginnt das Reich Gottes und ihr seht, was das Reich Gottes kennzeichnet. Und als die Menschen sich gefragt haben, ja und wie soll man leben im Reich Gottes, da hat Jesus die Bergpredigt gehalten und gesagt, darum geht es im Reich Gottes. Nur der ist im Reich Gottes, der von sich sagt, ich bin geistig arm. Ihr sagt ja, anders kann man dort nicht hineinkommen. Und nur der Frieden stiftet, wird Sohn Gottes genannt werden und so weiter. Das ganze Leben Jesu kreist um dieses Thema und er brachte den Menschen das Reich Gottes und erklärte, was damit gemeint ist. Und so heißt mein Thema das Reich Gottes oder die Königsherrschaft Gottes oder bei Matthäus heißt es Himmelreich, aber das ist dasselbe, weil Matthäus für die Juden schrieb oder Judenchristen, hat er statt Gott oft Himmel gesagt. Weil viele Juden den Namen Gottes nicht aussprachen, haben sie stattdessen Herr gesagt oder Himmel. Ihr kennt das aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, da sagt der Sohn, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Der hat ja nicht gegen den Himmel gesündigt, sondern gegen Gott. Aber Matthäus ist da konsequent und er schreibt auch ganz oft vom Himmelreich, aber das ist dasselbe wie das Reich Gottes oder die Königsherrschaft Gottes. Wer von euch hat schon mal einen Wunsch jemandem mitgegeben und gesagt, trachte zuerst nach Gottes Reich, Matthäus 6,33. Wer von euch hat jemandem das schon mal gewünscht? Gibt es hier jemand auf Hochzeiten? Und sicher wurden viele von uns auch schon mal mit diesem Vers gratuliert, auf Hochzeit, Geburtstag, immer wieder. Und trotzdem habe ich für mich gemerkt, auch in unseren Gemeinden, das Thema ist eigentlich gar nicht so recht bekannt oder nicht so greifbar. Was meint man denn damit, wenn jemand nach dem Reich Gottes trachten soll? Was soll er denn jetzt machen? Oder wenn wir beten, dein Reich komme, was soll denn jetzt kommen? Jemand sagte mal, Jesus lehrte, also dein Reich komme und gekommen ist die Kirche. Das ist auch ein spannendes Thema, wie verhält sich das zueinander? Das werde ich heute etwas andeuten, nur aber nicht behandeln ausführlich. Aber ich habe mich gefragt, was ist das Reich Gottes? Also wenn wir darüber sprechen, erstmal eine Definition. Es kommt ungefähr 122 Mal im Neuen Testament vor, Reich Gottes und auch einige Male Himmelreich. Und ist ein wichtiges Thema im Leben Jesu und in der ganzen Bibel. Es meint keinen geografischen Raum. Also man kann nicht sagen, das Reich Gottes ist Bahntrupp, so schön das auch wäre. Das Reich Gottes ist auch nicht Deutschland, auch nicht der Vatikanstaat, auch nicht Israel. Das Reich Gottes ist da, wo Menschen unter der Herrschaft Gottes stehen. Überall, wo Menschen unter der Herrschaft Gottes stehen, da herrscht Gott und da ist das Reich Gottes. Sozusagen die Ausübung der Herrschaft Gottes. Dort, wo Gott herrscht, ist sein Reich. Jetzt kommt ein längerer Satz, ich wusste nicht, wie ich das abkürzen sollte. Also diese Idee, die knüpft daran an, dass Gott von Anfang an König der ganzen Welt ist, wie die Psalmen das auch oft besingen, wo der Schöpfer auch der König ist. Aber durch die Sünde gab es eine Diskrepanz zwischen der Herrschaft Gottes und der eigensüchtigen Herrschaft des Menschen. Und so hatte Gott die Idee, durch Abraham wieder alle Menschen zu erreichen und die Welt zu segnen. Und diese Idee nimmt dann im Laufe der Bibel zu und die Bibel lehrt, am Ende der Zeit wird wieder Gott der König über alles sein, so wie er es am Anfang gewesen ist. Und das bedeutet zum Beispiel, dass die Propheten sagen, ja, wenn das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes sich durchsetzen wird, dann wird überall der Wille Gottes gelehrt werden, so sagte es das Alte Testament. Also ich gehe jetzt vom Alten Testament aus, von den Propheten. Überall, wo der Wille Gottes durchgesetzt wird, wie er in der Tora steht, da ist das Reich Gottes. Überall da, wo Israeliten von der Fremdherrschaft befreit sind, das ist das Reich Gottes. Und auch da, wo alle Völker von Gewaltherrschaft befreit sind, wo Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet werden und so weiter, dort ist das Reich Gottes, da herrscht Gott als König. Wenn Gott kommt am Ende zum Gericht, wird das in der Bibel oft für die Glaubenden positiv beschrieben. Dann wird Gott Gerechtigkeit schaffen, den Frieden aufrichten, seine Herrschaft wird sich durchsetzen. Das Böse wird überwunden, die Schuld wird vergeben, Leid, Schmerz und Tod werden nicht mehr sein. Soweit, so klar. Jetzt die Frage, der Bruder hat vorher auch schon gute Fragen gehabt, Fragen. Wie kam Jesus auf dieses Thema? Also warum war das sein Lieblingsthema? Warum hat er nichts anderes zu tun gehabt, als immer wieder auf dieses Thema hinzuweisen? Matthäus 5 bis 7, alle Gleichnisse oder die meisten Gleichnisse. Warum hat er gesagt, wir sollen dafür beten, danach trachten? Warum war das ihm so wichtig? Und jetzt kommt eine Predigt durch die ganze Bibel. Ihr seht, je dünner ich die Teile werden, desto schneller komme ich zum Ende. Aber ich fange nicht bei 1. Mose an, sondern bei 2. Samuel 7. Ich denke, in den beiden Samuel-Büchern ist nicht David und Goliath der wichtigste Text, sondern dieser Text, den ich zu Beginn vorstellen möchte. Dort ist der David, der König, endlich an der Herrschaft angelangt. Das Reich ist befriedet. Und er kommt auf die Idee, er hat Jerusalem erobert und er denkt, ja, ich wohne jetzt in einem großen Haus. Ich wohne in einer Stadt, ich habe sie zur Hauptstadt gemacht. Ich möchte jetzt auch, dass Gott ein Haus bekommt. Weil wie sieht das aus? Gott zeltet und ich wohne in einem Haus. Das sieht ja nicht aus. Das passt nicht. Gott muss nicht mehr zelten, der soll auch ein Haus bekommen. Und er kommt mit dieser Idee zu seinem Hofpropheten Nathan. Und Nathan sagt im ersten Moment, ja, das ist eine gute Idee. Das ist gut. Aber dann spricht Gott zu Nathan und sagt, nein, sag zu David, nicht David soll mir ein Haus bauen, sondern ich möchte für David ein Haus bauen. Ja, was ist damit gemeint? Das ist nicht ein Wortspiel. Also Gott meint nicht, dass er ein Haus bauen wird mit mehreren Etagen, sondern ihm eine Familie schenken wird, die immer auf dem Thron bleiben wird. Und so heißt es da, jetzt kommen fast nur noch Bibeltexte auf der Folie. Und der Herr verkündigt dir, sagt Nathan, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, also wenn du stirbst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir und dein Thron soll ewiglich bestehen. Gott sagt also zu David, dein Sohn soll mein Sohn sein. Deswegen konnten die im Neuen Testament auch sagen, Sohn Davids und Sohn Gottes ist dasselbe. Weil Gott selber sagt, Dein Sohn soll mein Sohn sein. Also Sohn Gottes und Sohn Davids sind zwei Seiten einer Münze. Deswegen ruft ja der Blinde einmal, Sohn Davids, erbarme dich. Er könnte auch sagen, Sohn Gottes, erbarme dich. Aber das ist dasselbe. Und hier wird der Grundstein gelegt, auch wenn es schon vorher einige Verse gibt in der Bibel. Aber hier ist ein ganz zentraler Text für Jesus, dass Jesus auf die Welt gekommen ist als Sohn Davids und als Sohn Gottes. Und es wird gesagt, wenn dieser König herrschen wird, wird seine Herrschaft ewig sein. Beziehungsweise zu David wird schon gesagt, deine Herrschaft wird ewig sein, dein Sohn soll mein Sohn sein. Der Sohn Davids soll der Sohn Gottes sein. Eine wahnsinnig große Zusage. Und jetzt waren sicher alle gespannt, ja, wie wird das sein? Und Salomo wird König und er baut für Gott einen Tempel. Aber Salomo hatte ein geteiltes Herz und so sagt ihm der Prophet, weil dein Herz geteilt ist, wird Gott auch das Königreich, das dein Vater geeint hat, teilen. Und so gab es zwei Teile. Im Norden war die DDR, da waren nur gottlose Herrscher. Keiner wollte etwas von Gott wissen. Ich sage den Schülern immer, es ist wie DDR, dann können sie sich das besser merken. Also im Norden war DDR, war komplett gottlos. Da gab es nicht einen König, der tat, was Gott wollte. Da gab es den Götzendienst, da gab es Jerobeam, der hat alternative Kultstätten eingeführt in Dan und Bethel. Der hat alles anders gemacht und das war ein gottloser Staat. Und die Propheten sagen zu dem Nordstaat, kehrt doch um, tut doch Buße. Aber die Könige im Norden, denen ging es oft gut und die wollten das nicht. Und dann sagt Gott, dann werden die Assyrer kommen und die werden euch zerstören. Und 722 vor Christus kamen die Assyrer und zerstörten das Nordreich und das gibt es bis heute nicht mehr. Also diese Stämme verschwinden in der Geschichte. Wir wissen nicht, wo sie sind weg. Und es gibt nur noch einen Rumpfstaat, das war Westdeutschland im Süden. Der war auch nicht perfekt, aber die Leute im Süden haben gesagt, ja kein Wunder, dass die im Norden weg sind. Die haben keine Söhne Davids auf dem Thron. Im Norden gibt es nicht die Hauptstadt Jerusalem, im Norden gibt es ja auch nicht den Tempel, im Norden sind ja auch nur Gottlose, ist ja kein Wunder, dass sie zerstört wurden. Aber egal, was die Propheten uns sagen, wir können leben, wie wir wollen, bei uns ist der Tempel, da wohnt Gott, bei uns ist die Stadt Gottes, bei uns herrschen die Söhne Davids auf dem Thron, uns wird nichts passieren, wir sind alle, bei uns ist alles richtig, egal wie wir leben. Und Jesaja sagt, irrt euch nicht. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Das wird nicht so sein. Gott kann auch den Tempel zerstören, auch die Stadt zerstören. Er kann euch auch wegführen. Nein, das wird alles nicht kommen. Wir wohnen genau im richtigen Land. Bei uns passiert das nicht. Bei uns hat ja Gott gesagt, seine Söhne werden ewig auf dem Thron herrschen. Also werden die ewig herrschen. Uns wird da nichts passieren. Aber 586, 87 vor Christus kam Nebukadnezar, er kam mehrfach, der babylonische König, zerstörte die Stadt, zerstörte den Tempel, nahm die Schätze des Tempels mit, führte die Eliten des Volkes weg und dann sangen die also an den Flüssen Babylons saßen wir und wir hatten nichts mehr zu singen, nichts mehr zu sagen. Gibt es Gott überhaupt noch? Auf einmal war eine große Glaubenskrise da. Wie kann das sein? Wie kann Gott uns das antun? Wir sind doch sein Volk. Und dann wächst diese Hoffnung im Volk und diese Frage, ja, hat Gott uns vergessen? Und sie fangen an nachzuforschen und sie wissen, nein, Jesaja, der hat gesagt, er sagt voraus, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede Fürst. Und Jesaja sagt, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er es stärke und schütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Nein, er sagt, es wird ein Kind geboren werden, auf ihm wird die ganze Herrschaft Gottes übertragen werden und der Thron Davids wird bestehen bleiben. Aber wie hilft das weiter, wenn man in einem anderen Land ist, in Babylon, andere Länder, andere Sitten, umgeben von mächtigen Tempeln, Stadtmauern, wirklich beeindruckt und man hat damals ja gedacht, wer die Kriege gewinnt, dessen Gott ist richtig. Und man denkt dann, ja, wenn die Babylonier gewonnen haben, dann ist ja Marduk natürlich stärker. Und wie soll jetzt ein Kind da weiterhelfen? Aber sie lesen Jesaja und Jesaja sagt, doch, es wird ein Kind aus der Linie Davids kommen und Gott wird zu seinem Wort stehen, das wird so sein. Und er schreibt weiter, Ihr kennt vielleicht dieses alte Weihnachtslied. Es ist ein Rosensprungen aus einer Wurzelzart. Das ist genau die Vertonung dieses Liedes. Also Ros ist ein, also sozusagen das Bild ist, da ist wirklich der Thron Davids abgehackt. Der Baum ist abgehackt, es gibt da nur noch einen Stumpf, nur noch so einen Stamm. Und Jesse ist dann sozusagen der Vater von David, Isai. Also der Stamm da, Isais, der ist abgehackt, da ist scheinbar alles tot. Aber Jesaja sagt, es wird Gott aus diesem toten, scheinbar toten Baumstamm, Stumpf, ein Spross hervorgehen und es wird aufkeimen und es wird wieder einen Mann geben. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Er wird den Geist der Weisheit haben und den Geist des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und im Alten Testament, wie einige von uns wissen, hatten ja nur wenige Personen den Heiligen Geist, vor allem aber Könige. Und hier wird gesagt, und dieser Nachkomme Davids, der wird nicht nur ein Nachkomme Davids sein, sondern auf ihm wird auch der Geist Gottes ruhen. Er wird ein Träger des Heiligen Geistes sein und er wird aus dem Stamm Isai kommen. Und diese Hoffnung wuchs im Volk Gottes und man sagte ja, wenn das stimmen könnte, wenn das so wäre, wenn wirklich nochmal jemand käme aus dem Stamm Davids, der uns einen könnte, der Israel wieder groß macht. Und Amos, der schlägt in selbe Horn schon etwas früher und er sagt, ja, das wird es geben. Er sagt, und zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids, also die Königsherrschaft Davids, die so kaputt ist, wo das Zelt zusammengeklappt ist, das will ich wieder aufrichten und ich will die Risse vermauern und alles, was abgebrochen ist, wieder aufrichten und will sie bauen, wie sie vor Zeiten gewesen, wie es früher war. So groß soll es werden, damit sie in Besitz nehmen, was übrig ist von Edom. Merkt euch diese grüne Stelle, die ist später wichtig. Was übrig ist von Edom und alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der soll es tut. Also Gott sagt, ich werde die Hütte Davids wieder aufrichten und sogar andere Völker in dieses Reich mit aufnehmen. Trotzdem war es lange, lange nicht da. Die Vorstellungen waren im Volk vorhanden, aber wann wird das sein? Wie wird das kommen? Und sie haben sich in Babylon mit diesen Texten beschäftigt, sie konnten sich nur daran erinnern, aber es gab keinen Sohn Davids, der der Geistträger sein sollte. Und so kommen wir zu dem Propheten, der meinen Namen trägt, der auch nochmal ins gleiche Horn bläst. Daniel am Hof des babylonischen Königs sieht ein Standbild in seinem Traum, das hat ja auch Nebukadnezar geträumt, wo Gold an der Spitze stand, dann Silber, Erz, Ton, Eisen und der König sagt, was ist das für ein merkwürdiges Standbild? Und Daniel sagt ihm, ja, weißt du was, oben das Haupt ist Gold, das ist das babylonische Reich, aber dann werden die Medo-Perser kommen und die werden das babylonische Reich besiegen. Und dann werden die Griechen kommen, wie Alexander der Große und die werden auch das persische Reich besiegen. Und dann wird das Römische Reich kommen und es wird das Griechische Reich ablösen. Aber dann, in den Tagen jener Könige, wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das ewiglich nie untergehen wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk übergehen. Danach wird es kein Reich mehr geben. Das Reich Gottes wird das letzte Reich sein. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird ewiglich bestehen. Ja, der babylonische König, weiß ich nicht, was er damit anfangen konnte. Er sagt, ja wie jetzt, da gibt es vier Reiche und danach kommt ein Reich von Gott. Und das tritt an die Stelle aller Reiche. Und Daniel sagt, ja, das hat Gott mir so gesagt. So wird es sein. Das letzte Reich wird das Reich sein, das Gott aufrichten wird. Und wenn ihr jetzt schon ich euch ein bisschen abgehängt habe, jetzt könnt ihr wieder auftauchen, wir kommen jetzt ins Neue Testament. Jetzt wird der Zusammenhang hoffentlich noch ein wenig klarer, aber das sind so die Vorstellungen, die im Volk waren. Und wir müssen uns das so vorstellen, jetzt herrschen ja die Römer um zur Zeit Jesu und man denkt ja, das ist ja jetzt das letzte Reich, wann wird jetzt der Messias kommen? Und das führte zu ganz verschiedenen Bewegungen im Reich Gottes, nicht im Reich Gottes, im Volk Israel. Die Essener haben gesagt, wir müssen noch viel strenger sein. Wir sind alle viel zu gottlos. Die ganze Tempelhierarchie, das taugt alles nichts. Da kann man nicht opfern, die Priester sind korrupt, der Tempel ist korrupt. Wir gehen in die Wüste und wir bereiten uns vor, wenn der Messias kommt. Die Sadduzäer haben gesagt, ach, das brauchen wir alles nicht. Wir arbeiten so lange mit den Römern zusammen, wie lange das gut klappt, das ist doch alles bestens. Wir richten uns das ein in dieser Welt, so schlimm ist das alles nicht. Die Zeloten haben gesagt, nein, man kann da nicht in die Wüste gehen, man kann auch nicht mit den Römern zusammenarbeiten, wenn wir uns nicht bewaffnen und nicht einen wirklichen Aufstand gegen Rom machen, wird das Reich Gottes nie kommen. Ihr seht ja, das ist die Zeit, die letzte Zeit, das Römische Reich ist hier. Der Messias kommt jederzeit, jetzt müssen wir zu den Waffen und dann bereiten wir alles vor und der Messias wird kommen. Ja, und die Pharisäer haben gesagt, ja, das taugt auch nichts. Wir müssen das Gesetz Gottes ernst nehmen. Wir brauchen ein klares Profil, eine jüdische Identität, zurück zu den Vätern, zurück zum Wort Gottes. Und so gab es ganz viele Bewegungen, Sekten zur Zeit Jesu, weil alle wussten, Daniel sagt doch, das Reich Gottes kommt, aber wie wird es kommen? Wie wird es kommen? Jeder hatte eine Idee und wie kam es? Der Engel Gabriel kommt zu einem, heute würden wir sagen, Teenie-Mädchen nach Nazareth und sagt einem Mädchen, einer Frau, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Was? Ich bekomme ein Kind als ein Nachkommen Davids? Gott wird seine Herrschaft wieder aufrichten, ja, sagt der Engel. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Ewigkeit, das kennen wir, 2. Samuel 7. Und sein Reich wird kein Ende haben, wie in Daniel. Ja, wie soll das gehen? Und eine große Verheißung wird Wirklichkeit bei einer Frau in Nazareth, die sagt, ja, die bekommt vom Engel gesagt, Gott möchte jetzt einen Nachkommen Davids auf die Welt schicken und er wird das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes umsetzen. Das ist doch Wahnsinn, ne? Ich liebe dieses Thema. Ich finde es so faszinierend, wie das zusammenpasst und wie das hier erklärt wird. Und Maria, die scheint das ja zu verstehen, weil ihr Lobgesang ist ja wirklich auch tief. Also sie scheint sehr gut informiert zu sein über die biblischen Wahrheiten und sie glaubt das. Sie fragt sich nur, wie das funktionieren soll. Und Matthäus sagt, genau das Gleiche. Ich mag auch das Matthäus-Evangelium. Matthäus sagt, wenn wir das aufschlagen, ja, natürlich wird das so sein. Er fängt mit den ersten Worten an und sagt, ja, dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Das heißt ja, ich erzähle eine Geschichte von Jesus. Und Jesus ist ja so ein Name wie Peter damals, also nichts Besonderes. Aber dieser Jesus, das ist der Christus, das ist der mit dem Geist Gesalbten. Und das ist der Sohn Davids. Und er richtet seine Herrschaft auf. Und er ist der Segen für die Welt, denn er ist der Sohn Abrahams. Ja, wie kann das sein? Ihr kennt die Erzählungen, wir haben jetzt 6. Januar gehabt, Epiphanias, Weisen aus dem Morgenland. Ja, sagt Matthäus, so ist das gewesen. Da kamen Weisen aus dem Morgenland zu Herodes nach Jerusalem. Und fragten, wo ist hier der neugeborene König? Und ganz Jerusalem, alle Geistlichen und der König waren geschockt, weil Herodes verstanden hat, jetzt handelt Gott. Und wenn es jetzt dazu kommt, dass Gott von ein Nachkommen Davids einsetzen wird, dann ist meine Herrschaft vorbei. Und die recherchieren, die sagen, die Gelehrten, ja das stimmt, der muss in Bethlehem geboren werden. Und wenn er in Bethlehem geboren ist, wenn er der Sohn Davids ist, und wenn er der rechtmäßige Nachkomme ist, dann hat Herodes verloren. Dann beginnt Gott jetzt zu handeln und sein Reich aufzurichten. Und Matthäus schreibt das ganz spannend, dass nicht die Gelehrten, Frommen ihn erkennen, sondern die Weisen, die beten Jesus zuerst an. Die bieten ihn zuerst an. Und dann wird er getauft und alle kriegen mit, der Geist Gottes kommt auf Jesus. Und bei allen macht er das klick, 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 klick. Wenn das so ist, dann ist er ja der Sohn Davids, der den Heiligen Geist hat. Dann ist er ja mit dem Heiligen Geist gesalbt, der Geist des Herrn liegt auf ihm und eine Stimme aus dem Himmel sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Also er ist Sohn David, Sohn Gottes, Christus, also der Geistgesalbte aus Bethlehem. Wow, dann wird es ja jetzt im gewissen Sinne auch politisch, wenn Gott jetzt anfängt, seine Herrschaft aufzurichten, was passiert, was passiert? Und Jesus fängt an zu predigen und sagt, tut Buße, denn das Reich Gottes, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Kehrt um. Und dann kommen diese Verse, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Betet, dass Gottes Reich wirklich wird, dass es die Grenzen sprengt. Und am Ende sagt Jesus, Machet zu Jünger alle Völker. Jetzt geht in diese Welt. Ich als Sohn Davids habe alle Macht im Himmel und auf Erden bekommen. Geht in die Welt, verbreitet die Botschaft vom Reich, denn durch mich soll die ganze Welt gesegnet werden. Und jetzt, glaube ich, wird auch Christi Himmelfahrt zu einem wichtigen Fest wieder für uns, weil Christi Himmelfahrt heißt ja, dieser Jesus, der von den Menschen abgelehnt wurde, gekreuzigt wurde, den hat Gott auferweckt. Und der wurde eingesetzt zur Rechten Gottes. Und das bedeutete ja nach damaliger Vorstellung, er ist von Gott erhoben worden zum König über alle Könige. Er ist intronisiert, als Herrscher eingesetzt, als König eingesetzt über sein Reich. Und das ist ein Symbol für Macht und Autorität. Und so wird Jesus wie David, als Sohn Davids, die Herrschaft des Reiches Gottes in der Welt ausbreiten. Und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und Paulus sagt, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und die Jünger, die müssen das selber erst verstehen. Wie, das Reich Gottes ist jetzt schon da? Jetzt? Wir dachten, das ist nur für Israel. Und so fangen sie an und sagen am Anfang, ja, das ist nur für Israel. Sie merken, okay, jetzt kommt noch der Heilige Geist. Wie Joel sagt, wir bekommen den Heiligen Geist, das stimmt ja soweit. Gott will Israel erneuern. Und Petrus erklärt voller Leidenschaft an Pfingsten, da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eid, also David, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er es vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn, Herrn aller Herren und Christus gemacht hat. Aber Petrus hat das selber noch gar nicht ganz verstanden. Ich finde das so interessant. Die stolpern ja da so mit dem Heiligen Geist am Anfang los und die denken am Anfang, das ist ja nur für uns Juden, die jetzt Christus als den Messias erkennen. Wir müssen jetzt allen Juden mitteilen, dass der Messias gekommen ist und dann ist das Reich Gottes vollends da. Aber Gott hat ja gesagt, er möchte durch diesen Christus die ganze Welt segnen. Und so kommt es zu dieser spannenden Geschichte, die ich auch sehr liebe. Petrus und Cornelius, verrückter geht das ja nicht, wie sich zwei Menschen treffen. Petrus, ein frommer Jude, der noch nie ein Schweinesteak gegessen hat, noch nie Muscheln, noch nie etwas Unreines, der noch nie bei unreinen Leuten zu tun hat. Und ihr müsst euch vorstellen, Petrus, ein wirklich gottesfürchtiger Mann, dessen Herr Jesus von einem römischen Hauptmann, von dem Statthalter Roms, verurteilt wurde zum Tod, von Pontius Pilatus. Das war ja ein paar Tage, Monate her, der gesehen hat, wie sie ihn gefoltert hat, wie er ans Kreuz genagelt wurde. Der bekommt jetzt eine Vision und Gott sagt zu ihm, und du wirst jetzt nach Caesarea gehen. Und Caesarea am Meer war die Stadt, wo die römische Garnison stationiert war. Da ist der außerbiblische Fund für Pontius Pilatus, da haben wir einen Stein gefunden. Das war der gottloseste Ort, denke ich, in ganz Israel. Da waren die römischen Soldaten stationiert, da gab es ein römisches Amphitheater, eine römische Pferdelaufbahn, da gab es Götter zu Ehren von Kaiser Augustus, da war Gottlosigkeit pur. Und da ist dieser römische Hauptmann Cornelius, der nach Gott sucht, und jetzt sagt der Herr Petrus, der noch seine eigenen Traumata noch gar nicht ganz verarbeitet hat, dass sie ihn gekreuzigt haben, Jesus, was das alles bedeutet, da sagt der Herr, und du gehst jetzt zu Cornelius, einem römischen Hauptmann. Und Petrus sagt irgendwann, ich gehe. Und er kommt zu dem römischen Hauptmann Cornelius und er stellt fest, Cornelius fällt vor ihm nieder und er sagt, steh auf, ich bin ja auch nur ein Mensch. Und Petrus weiß gar nicht, wie ihm geschieht, weil er ja dachte, das kann doch nur für Israel was sein. Auf einmal sieht er, dieser römische Hauptmann, der möchte auch Christus als Herrn annehmen. Und dann sagt er, Petrus tat seinen Mund auf und sagte, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk. Wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alles. Und Petrus erklärt und erklärt, auf einmal merkt er, der Heilige Geist, wo er dachte, das gehört nur den Juden, fällt auf Cornelius, dem römischen Hauptmann und auf seine Angehörigen. Und der weiß gar nicht, wie er das einordnen kann. Und er stellt ja fest, ja, wenn er den Heiligen Geist hat und ich den Heiligen Geist habe, dann gehören wir ja zusammen zum Reich Gottes. Und er erinnert sich vielleicht an die Worte von Jesus zu einem römischen Hauptmann. Ja, der römische Hauptmann, es werden Menschen sitzen mit Abraham und so weiter am Tisch, die gar nicht aus dem Volk Gottes kommen. Und Paulus sagt ja später, ja, und der Zaun ist abgebrochen zwischen Heiden und Juden. Wir bilden zusammen das Volk Gottes. Er kommt nach Hause. Der Gemeinderat stellt viele Fragen, die sind schwer zu überzeugen. Es ist bei Gemeinderäten oft so. Und die merken auch, das muss man noch weiter klären. Weil da gibt es andere Christen, die gehen einfach nach Antiochien und die missionieren, das durfte man ja gar nicht in Anführungsstrichen, die missionieren Heiden und die bekommen auch alle den Heiligen Geist. Und Paulus wird Christ und er verbreitet das Evangelium an Heiden, sodass sie sagen, wir müssen uns mal alle treffen. Was hier passiert, das können wir nicht verstehen. Was ist hier los? Ist das Reich Gottes für Juden, für Heiden, für alle? Und sie treffen sich in Jerusalem. Und sie kommen alle zusammen und jeder darf erzählen. Und die ganz Engen und die ganz Weiten erzählen alle von ihren Erfahrungen, von ihren Sorgen. Da geht es hoch her und da wird gestritten und diskutiert. Wie ist das mit den Heiden? Wie passen die dazu? Und irgendwann haben alle alles gesagt. Da steht der Gemeindeleiter von Jerusalem auf und das finde ich eine sehr bewegende und wichtige Stelle. Und er sagt, danach, als sie schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, ihr Männer, liebe Brüder, hört mir zu. Simon, also Petrus, hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden gnädig heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Und dann erinnert sich Jakobus und sagt, ja, das stimmt. Das ist ja sogar im Alten Testament gesagt. Er zitiert da nämlich Amos und dann sagt er, danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder bauen und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten, damit die Menschen, da steht bei Amos Edom und hier wird einfach aus Edom Menschen gemacht, die Menschen, die übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen, dazu alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der tut, was von alters her bekannt ist. Und Jakobus sagt, das stimmt. Das Reich Gottes, die Königsherrschaft Jesu Christi als Sohn Davids und Sohn Gottes gilt allen Menschen. Und alle, die an Jesus glauben, werden Teil des Volkes Israel. Und so haben alle Glaubenden Abraham zum Vater und Sarah zur Mutter, wie der Petrusbrief und viele Briefe zeigen. Aber das war ein langer Denkprozess, dass auf einmal alle Menschen, die Jesus als Sohn Gottes anerkennen, zum Volk Israel, zum Reich Gottes gehören dürfen. Und jetzt bin ich fast zum Schluss. Auch die Offenbarung spricht davon. Johannes sagt, ja, ich habe das auch gesehen in einer Vision, wie am Ende der Zeit Jesus sagt, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinen Thron zu setzen, mit dem Sohn David zu herrschen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Und der siebte Engel blies seine Posaune und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen, es sind die Reiche der Welt, unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die Bibel macht deutlich, 1. Korinther 15, die Herrschaft wird bestehen, bis alle seine Feinde unter seine Füße erniedrigt wurden. Es wird gesagt, dass er der König der Könige ist, Christus, der Herr der Herren. Und wenn wir jemandem wünschen, trachte zuerst nach Gottes Reich, dann bedeutet das, dass wir ihm sagen, du gehörst, wenn du Christus als deinen Herrn und Retter annimmst, zu diesem großen Volk Gottes. Du bist Teil des Reiches Gottes mit allen Kulturen, allen Menschen aus allen Schichten und allen Stämmen, wenn sie Christus als ihren Herrn anerkennen. Und das ist das Höchste und Edelste, wonach du streben sollst. Wie kommt man da rein? Johannes macht das ganz interessant. Er sagt, zitiert Jesus und dort sagt Jesus zu Nikodemus, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, da bin ich wieder bei 1. Mose, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Jesus sagt einem der gelehrtesten Juden der Zeit, auch du als Jude kannst nicht ins Reich Gottes kommen, wenn du vom Heiligen Geist nicht neu geboren wirst. Jeder von uns kann nur Teil des Reiches Gottes werden, wenn er vom Geist Gottes neu geboren wird. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Ich glaube, Johannes schreibt immer dann ewiges Leben, wenn bei Matthäus und Markus vom Reich Gottes die Rede ist. Das müsste man nochmal genauer prüfen, wie das zusammenhängt, das Reich Gottes und das ewige Leben, ob man das austauschen kann. Auf jeden Fall ist das, wie ich das verstanden habe mit dem Reich Gottes, dass das die Botschaft ist, die Jesus bewegt, weil das die genialste und schönste Botschaft ist, die man sich vorstellen kann. Wenn Gott seine Herrschaft durch Christus an Himmelfahrt aufgerichtet hat, können alle Menschen, die diesen Herrn für sich als Heiland annehmen, neu geboren werden und Teil des Reiches Gottes. Und wenn wir im Reich Gottes sind, dann sollten wir beten, dein Reich komme. Und das soll kommen, indem Menschen hier zum Glauben kommen. Dass wenn ich nächste Mal kommen sollte, so Gott will, dass man wieder anbaut. Irgendwie baut man immer an. Dass man oder neue Stellen gründen muss. Dass wir diese Sicht haben, wir sollen beten für das Reich Gottes, damit Menschen zum Glauben kommen. Wir haben jetzt ein neues Gemeindegründungsprojekt ja gestartet. Und wir sind ungefähr 100 Leute. Und ich habe gesagt, wir machen das so, wir beten dieses Jahr. Wir geben Gott den Zehnten und er soll uns auch den Zehnten geben. Also 10% Wachstum. Wir haben gesagt, komm, wir beten für 10 Täuflinge. Wir geben den Zehnten materiell und er soll uns 10 Täuflinge geben. Weiß nicht, wie viel ihr seid, 150, könnt ihr vielleicht auch überlegen, dass das konkret wird, dein Reich komme, dass man nicht denkt, irgendwer, irgendwo, irgendwann. Wer kann das sein? Wer sind die Personen, für die wir ein Jahr lang beten? Wen wollen wir dieses Jahr taufen? Dass wir sagen, dein Reich komme. Das bedeutet aber auch, dass wir das nicht in unserer Hand haben. Dein Reich komme heißt, nur Gott kann diese Herrschaft am Ende der Zeit vollenden. Und wir können nur bitten und sagen, wir trachten danach, wir geben, wir öffnen unsere Häuser, wir lieben Menschen, aber wir wissen, du sollst diese Herrschaft aufrichten. Wir wollen sie nicht erzwingen, wir können sie nicht erkaufen, das kannst nur du tun. Und dann können wir sagen, wie Paulus es sagt, was das Reich Gottes kennzeichnet, Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wenn das da ist, dann ist das Reich Gottes mitten unter uns. Ich habe eine lange Predigt gehalten und auch keine konkreten Anwendungen, das wusste ich. Aber ich wollte euch begeistern von der Schönheit des Reiches Gottes. Ich weiß, darüber kann man lange diskutieren, soll man auch. Aber wichtig ist, dass wir das Anliegen haben, nach Gottes Reich zu trachten und dafür zu beten. Wenn wir diese Gedanken mitnehmen, dann werden diese Räume bald nicht zulassen. Und das ist mein Anliegen. Amen.